Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 31. März, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Ich bin Malte Asmus und ihr sichert hoffentlich heute alle noch eure Festplatten, denn heute ist der internationale Tag des Datenbackups. Ich hoffe, Andreas, du hast alles schon gesichert.
Ja, richtig. Also das, nein, natürlich nicht. Gut, dass du mir es sagst, aber es ist früh am Tag, da habe ich noch ein bisschen Chancen, das ein oder andere noch rüberzuziehen. Ha? Gut, dass du bist, Alter, einfach vom Fach, muss
da
man sagen.
Da passe ich doch auf, dass wir da
ja,
keinen wichtigen Feiertag vergessen. Aber wir haben natürlich eigentlich eine andere Kernkompetenz.
Na klar, du passt auch auf, dass wir immer in der Sendung die Themen haben, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Richtig, zum Beispiel dieses hier. Ist Ilkay Gündoğan in der Form seines Lebens?
Ja, unser Experte zieht auch ein Fazit der deutschen U21-EM des Auftrittes bisher. Haben sie ja gar nicht so schlecht gemacht, Stand jetzt zumindest.
Mhm. Mehr Trainerinnen für Fußball-Deutschland wird gefordert. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die erklärt uns, was der DFB dafür tut.
Ja, außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern und den Ereignissen in der Sportgeschichte am heutigen Tag.
Und die Präsentation des neuen Logos von Inter Mailand, die war gestern und die nehmen wir zum Anlass für unsere Frage des Tages.
Oh ja, da hast du natürlich einen ganz großen Bezug. Du bist ja Inter-Fan. Ja. Also beim neuen Inter-Logo sind das I und das M jetzt in der Mitte platziert, treten dort in den Vordergrund. Das Logo soll quasi sagen, I'm FC Internazionale Milano, so will der Club die Marke Inter als Ikone des Fußballs unterstreichen und dafür sorgen, dass sie als Symbol für Freiheit wahrgenommen werden.
Ja, okay, ob ich das jetzt damit unbedingt assoziiere, mal dahingestellt, ist aber auch egal, wenn die sich das so ausgedacht haben, wird das wohl so stimmen, aber ich mag das schlichte schwarz-blaue Design mit der weißen Schrift, aber lass uns doch mal überlegen, welche Logos im Weltfußball wir sonst noch schick finden oder cool oder überhaupt irgendwie erwähnenswert, hervorhebenswert, zweimal je 40 Sekunden würde ich sagen, unsere Lieblingsvereinswappen weltweit, Zeit für dich läuft jetzt.
Ah, ich finde das richtig schwer, aber ich mag das Logo der Elfenbeinküste zum Beispiel. Das ist ein Elefant, der den Rüssel hebt und darin einen Fußball eingeklemmt hat. Ich mag's gern. Das Logo zum Beispiel der Roma, der AS Rom mit der Wölfin, die Romulus und Remus säugt. Eine Hommage an die große Stadtgeschichte. Das Wappen des ehemaligen Schweineclubs zum Beispiel in den USA finde ich auch gut. Chicago Fire, weil es einfach so gar nicht nach Fußballlogo aussieht, sondern eines der Feuerwache. Und eine schöne Erinnerung für mich ist das Trikot von Ajax Kapstadt, denn die heißen nicht umsonst Ajax. Das Trikot und das Logo sehen exakt so aus wie das Vorbild aus Amsterdam. Ist auch ein Tochterverein, dort wollten sie afrikanische Fußballspieler ausbilden. Ajax at its best sozusagen. Und gucken wir ganz kurz noch nach Deutschland. Ich mag das Logo des FC Köln. Das Hennesschen, der Geißbock. Das wäre also jetzt tierisches Logo zum Dritten.
Ja, also die deutschen Logos, die finde ich alle nicht so toll, irgendwie ein bisschen langweilig. International finde ich, ist da aus meiner Sicht mehr Pfeffer und Kreativität drin. Das Logo von LA Galaxy zum Beispiel erinnert mich ein bisschen an Star Trek, hat was von Raumflottenakademie. Oder der Jolly Roger mit den gekreuzten Knochen der Orlando Pirates ist simpel, aber ziemlich cool. Und der Chennaiyin FC aus Indien mit dem indischen Glücksbringer Drishti Bomai, ziemlich exotisch. Aber irgendwie auch cool. Oder Tiere wie die Fledermaus, zum Beispiel beim FC Valencia, hat was von Batman, ist auch grafisch schön gelöst in dem Vereinswappen. Aber mein absoluter Favorit ist das Wappen vom mexikanischen Club Tijuana. Die haben nämlich einen Hund drauf, sieht auf den ersten Blick aus wie ein Pitbull mit riesigen Ohren, ist aber ein, Achtung, jetzt kommt ein ganz schweres Wort, Xoloitzcuintli, ein mexikanischer Nackthund. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. In den vorspanischen Kulturen der Region wurden diese Hunde verehrt, galten auch als Begleiter der Seelen in die Unterwelt. Andere haben sie gezüchtet, um sie einfach nur zu essen. Also haben wir wieder ein bisschen was gelernt hier.
Mexikanischer Nackthund, also. Na gut, aber du siehst auch bei dir, das mit den tierischen Logos ist gar nicht so weit hergeholt. Sieht zuweilen, bis auf den Nackthund, auch ganz niedlich aus. Was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028, 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann gerne eurem Namen und gerne dem Lieblingslogo, das euch irgendwann irgendwie mal begegnet ist.
Stand jetzt aktuell.
Heute Abend wird Ilkay Gündoğan als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien aufs Feld führen. Das ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass Jogi Löw den etatmäßigen Kapitän Manuel Neuer pausieren lässt. Zum anderen, dass Gündoğan aktuell natürlich in überragender Form ist. Gleich zweimal wurde er zum Spieler des Monats der Premier League in dieser Saison schon gekürt und das gleich aus mehreren Gründen. Löw lobte ihn zuletzt erneut als außergewöhnlich guten Strategen, aber Gündoğan avanciert aktuell auch zum regelmäßigen Torschützen. 16 Tore hat er in den Stand jetzt 34 Pflichtspielen der Saison mit Manchester City schon geschossen. Ist er denn aktuell in der Form seines Lebens?
Ich mag es nicht, von der Form meines Lebens zu sprechen, weil ich finde, dass ich auch schon zu Dortmunder Zeiten richtig guten Fußball gespielt habe, dass ich auch schon bei City bei der letzten Meisterschaft, die wir erzielt haben, dass ich auch in richtig guter Form war. Was dazu gekommen ist jetzt, sind die Tore. Und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die sehr gerne auch auf Statistiken schauen, vor allem in England. Ich dadurch halt viel mehr Aufmerksamkeit bekomme. Das ist okay, das ist vielleicht auch irgendwo gut so, aber das ist nicht das, was für mich wichtig ist letztendlich, sondern mir geht es darum, wie ich spiele. Und das ist für mich wichtiger. Deswegen, Form meines Lebens würde ich nicht mit Ja beantworten, aber ich fühle mich gerade sehr wohl.
Ilkay Gündoğan hat das auf seiner Nationalmannschafts-PK vor dem Spiel heute Abend gesagt. Die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID haben für uns mitgeschnitten. Aber zu Gündoğans Form muss man noch anmerken, zwischendurch war er auch noch an Corona erkrankt, hatte sich schlechter gefühlt als jemals zuvor, wie er selbst gesagt hat. Aber von negativen Erlebnissen lässt er sich nicht einschüchtern. Er schöpft aus ihnen eher Kraft für kommende Aufgaben, wie auch aus der Erinnerung an die verpatzte WM in Russland vor 3 Jahren.
Letztendlich kann man die Erinnerung natürlich nicht vergessen machen an die WM. Also man hat natürlich noch gewisse Dinge im Kopf, aber ist immer so. Also es sind nicht nur positive und schöne Dinge im Kopf, sondern auch negative Erlebnisse. Aber ich bin jemand, ich finde das auch gut so. Ich finde es auch gut, weil man immer das Gefühl hat, man kann was für die Zukunft mitnehmen, man kann lernen, man kann Dinge anders machen, man kriegt neue Möglichkeiten. Und ich versuche, selbst solche Erlebnisse dann auch zu verarbeiten und so für mich zu nutzen, dass ich einen Schritt weiterkomme mit dem, was ich erlebt habe, auch wenn es was Schlechtes war oder vor allem, wenn es was Schlechtes war. Und deswegen will ich diese Erinnerung gar nicht löschen, sondern ich will damit umgehen, ich will mich damit auseinandersetzen und will auch für mich selbst sehen, in welche Richtung es mich dann auch schlägt. Und dementsprechend versuche ich, die Erfahrung zu nutzen, die ich in den letzten Jahren generell gemacht habe, nicht nur bei dem Turnier in Russland, sondern auch davor, auch danach, um dann zu sehen, in welche Richtung ich mich weiterentwickle.
Und ständige Weiterentwicklung ist genau das, wonach Ilkay Gündoğan permanent strebt. Nicht stehen bleiben, sondern nach vorne kommen. Auch ein Grund, warum er in die Premier League gewechselt war.
Für mich war es immer normal, irgendwann auch mal einen Schritt zu wagen, der anderes fordert von mir. Vielleicht auch etwas Ungewisses fordert, weil ich rauskomme aus meiner Komfortzone. Ich habe in Deutschland 7, 8 tolle Jahre gehabt in der Bundesliga. Aber ich hatte das Gefühl, okay, ich brauche was Neues. Also in mir habe ich gespürt, dass ich eine neue Herausforderung brauche, dass ich mich fordern will. Ich habe vorher gesagt, dass ich wissen möchte auch über mich selbst, okay, in welche Richtung kann ich mich entwickeln. Und dann ist natürlich nicht immer alles leicht. Manchmal scheitert man auch. Aber ich versuche immer, das positiv zu sehen, weil ich das Gefühl bei mir selber habe, dass wenn ich mich nicht fordere, dass ich mich nicht weiterentwickle und dass ich dann letztendlich auch nicht besser werde.
Und wie schätzt Jogi Löw seinen Spieler ein? Welche Stärken schätzt der Bundestrainer besonders an ihm?
Außergewöhnlich guter Stratege war er schon immer. Er geht in den 16er und er hat natürlich auch einen sehr raffinierten Abschluss, muss man auch sagen, technisch, seine Schusstechnik einfach auch schon richtig raffiniert. Er kann 6 spielen mit jemandem nebendran. Er kann 8 spielen, er kann 10 spielen. Ja, das ist völlig unterschiedlich. Am liebsten spielt er ja so direkt vor der Abwehr, weil da natürlich auch viele Bälle irgendwie kommen auf der Position. Aber grundsätzlich spielt er jetzt bei mir ja auch ein bisschen nach vorne geschoben, im Halbraum 8 oder 10. Das sind Dinge, die ich jetzt von ihm sehen will und eben auch, ganz also mit in den 16er geht. Er ist ein Vorbereiter, ein sehr guter Vorbereiter, letzter Pass, aber mittlerweile auch ein guter Abschlussspieler. Und das sind so für mich Dinge, Kriterien, wo ich sage, es ist gut, wenn er ein bisschen weiter vorne spielt bei uns.
Und heute Abend spielt er dann auch mit der Kapitänsbinde, Ilkay Gündoğan, in der Form seines Lebens. Gut, das will er nicht hören, deshalb sagen wir einfach, der ist verdammt gut drauf, hoffentlich auch gegen Nordmazedonien.
Stand jetzt aktuell.
Die deutsche U21 steht im Viertelfinale der EM. Gegen Rumänien brauchte es einen Punkt und den haben die Jungs von Stefan Kunz dann auch geholt. Doch wie ist jetzt die Leistung der Mannschaft Stand jetzt einzuschätzen bei dieser EM? Manuel Behlert von 90plus.de hat die EM im Blick und für uns die deutsche Mannschaft etwas genauer unter die Lupe genommen. Manu, wie würdest du denn die Vorrunde der Mannschaft einschätzen?
Mit dem 0:0 gegen Rumänien hat die deutsche U21 heute ihre Vorrunde bei der Europameisterschaft beendet. Das Spiel war relativ gut. Deutschland war überlegen, hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hat den Pfosten getroffen, hat die Latte getroffen, dabei Elfmeter verschossen und jetzt nicht allzu viel zugelassen. Insgesamt sind die 5 Punkte, die Deutschland eingefahren hat in der Gruppenphase, völlig in Ordnung und entsprechen auch dem Leistungsniveau, das Deutschland hat. Gegen die Niederlande hat man gesehen, da gab es hier und da ein paar Probleme, aber Ungarn wurde sehr souverän geschlagen und heute hätte man eigentlich auch gewinnen müssen. Deutschland zählte vorher eigentlich nicht zu den Favoriten im gesamten Turnier, dementsprechend sind diese 5 Punkte in Ordnung. Die Leistungen waren auch sehr gut, man hat ein Gegentor kassiert in den 3 Spielen. Also das gibt den Leistungsstand der Mannschaft schon wieder. Es ist ja auch sowieso nicht so einfach, bei dem Turnier zu glänzen, weil man eben keine Vorbereitung hatte. Das trifft zwar natürlich auch auf andere Teams zu, aber gerade bei so einer Mannschaft, wo auch vor dem Turnier nochmal der ein oder andere neue Spieler dazukam, hätte sich das sicherlich positiv ausgewirkt.
Du sprichst die Spieler an. Welche Spieler haben dich denn besonders überzeugt?
Es gab kaum Spieler, die jetzt so unglaublich hervorgestochen haben. Also natürlich, Niklas Dorsch hat sehr, sehr gut gespielt auf der 6 im ganzen Turnier. Also der hat im zentralen Mittelfeld zusammen mit Arne Meyer unglaublich gut aufgeräumt. Hat das Spiel organisiert, hat viele gute Bälle geschlagen. Und ansonsten gab es einige Spieler, die eben in einigen Phasen gut waren. Also Jonathan Burkhardt hat beispielsweise als Joker im zweiten Spiel extrem gut gespielt. Und David Raum hat sehr, sehr viele gute Flanken geschlagen. Lukas Metscher hat mit seiner Wucht da vorne und mit seinem Körper eine gute Rolle gespielt. Die Innenverteidigung aus Pieper und Schlotterbeck war sehr stabil und gut aufeinander abgestimmt. Auch Berisha hat hier und da gute Ansätze gezeigt. Klimowitz hat gezeigt, dass er ein toller Joker sein kann mit seiner Dynamik und mit seiner Geschwindigkeit im letzten Drittel. Also es gab viele Leistungen, auf die man aufbauen kann, aber konstant über die 3x90 Minuten konnte das kaum Spieler zeigen. Es ist allerdings auch schwierig, weil die aktuelle Lage eben nun mal so ist, dass die Spieler extrem viel Programm in extrem kurzer Zeit abrufen müssen und 3 Spiele da in 6-7 Tagen bei einer U21-Europameisterschaft gegen auch eben hart kämpfende Gegner, die in jeden Zweikampf gehen. Das ist schwierig, deswegen ist das alles völlig nachvollziehbar. Man hat auch bei anderen Nationen gesehen, dass sie es eben nicht schaffen, im ganzen Turnier Top-Leistungen zu zeigen. Daher ist die Pflicht erfüllt mit einigen positiven Ansätzen im Team. Und ich denke, jetzt kann man ganz positiv auf die nächsten Spiele schauen, die dann Ende Mai stattfinden und Anfang Juni. Der Gegner ist noch nicht ganz klar, das wird sich morgen erst ergeben oder beziehungsweise heute erst ergeben, aus der Frankreich-Gruppe. Es könnte tatsächlich Frankreich werden, es könnte aber auch Dänemark werden und das wäre beides jetzt nicht unglaublich angenehm, denn Dänemark hat überraschend Top-Favorit Frankreich geschlagen. Also für die deutsche Mannschaft könnte es so oder so sehr schwer werden.
Ja, du hast es gesagt, Pause bis zum 31. Mai. Ist die Pause denn jetzt gut oder schlecht für das deutsche Team?
Ob die Pause jetzt gut oder schlecht ist für das deutsche Team, lässt sich schwer sagen, weil man eben nicht weiß, mit welchem Aufgebot Deutschland dann bei der Endrunde hier auflaufen wird. Also ob sich da in der Zwischenzeit noch ein Spieler verletzt oder ob jetzt beispielsweise ein Riedle Baku, der auch sehr gute Leistungen bei diesem Turnier gezeigt hat und sowieso in der Bundesliga auf einem hohen Niveau performt, ob er vielleicht eine Rolle für die A-Nationalmannschaft spielt Und ob Joachim Löw dann vielleicht sagt, naja, du machst bei uns lieber die komplette Vorbereitung in der Europameisterschaft, für die Europameisterschaft mit. Und das mit dem Endrundenturnier, das lässt du dann mal lieber sein, weil das für dich besser ist aufgrund der Belastung. Das sind alles Faktoren, die jetzt noch nicht einzuschätzen sind. Grundsätzlich ist es jedenfalls so, dass die Pause auf jeden Fall insofern gut tut, dass man heute gemerkt hat, dass alle Spieler extrem platt waren.
Manuel Behlert von 90plus.de mit seiner Analyse der Vorrunde der deutschen Mannschaft bei der U21 EM 2021. Vielen Dank, Manu.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Da ist sie wieder. Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Die sportlichen Geburtstagskinder des Tages. Und was passierte in der Sportgeschichte an einem 31. März? Die Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist... Achso, nee, das bist ja du. Nee, mach du.
Unser Top des Tages ist Svetislav Pesic, denn die Basketball-Trainer-Legende wird in die Hall of Fame des Weltbasketballverbandes aufgenommen. Damit werden seine riesigen Erfolge gewürdigt. Pesic hat Deutschland 1993 sensationell zum EM-Titel geführt, 2001 Jugoslawien erst zum EM-Gold und 2002 zum Weltmeister gemacht. Seitdem arbeitete er sehr erfolgreich auf Clubebene in Spanien, Italien, in Russland, in Serbien und auch in Deutschland. Dort zuletzt beim FC Bayern, bei den FC Bayern Baskets.
Und der Flop des Tages ist ein positiver Test im Radsport. Es geht aber nicht um Corona, sondern es geht um EPO. Ja, das gibt's auch noch, tatsächlich. Der Italiener Matteo De Bonis wurde positiv bei einer Trainingskontrolle getestet und vorläufig vom Rennbetrieb ausgeschlossen. Er fährt für das zweitklassige Team Vini Sabu und ist schon der zweite positive Fall im Team binnen 6 Monaten. Über weitere Sanktionen wird erst nach der Öffnung und Analyse der B-Probe entschieden. Aber allein, dass ja, da schon mal wieder was gefunden wurde, und ein Verdacht aufgetreten ist, das wirft schon mal wieder einen dunklen Schatten auf den Radsport. Entsprechend unser Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Und stellvertretend haben wir uns da auch ein paar sportliche Geburtstagskinder mit der ein oder anderen Geschichte herausgepickt.
Ihn hier zum Beispiel. Er bezeichnete sich selber als giftiger als die giftigste Schlange, wurde Cobra genannt und kickte auch für den FC Bayern. Bei denen bekam er Uli Steins Faust ins Gesicht, wurde Meister, schoss das Tor des Jahres. Heute wird er 57. Happy Birthday, Jürgen Wegmann.
Ja, bewegende Geschichte, der junge Mann. 55 wird heute einer der größten Stars der europäischen Leichtathletik, Roger Black. Der Brite wurde Europameister über 400 Meter, Vize-Weltmeister, holte Silber und Bronze bei Olympia und wurde Weltmeister mit der Staffel. Die Goldmedaille bekamen er und seine Kollegen aber erst 13 Jahre später verliehen, als das Dopingvergehen des US-Amerikaners Antonio Pettigrew aufgeflogen ist und die USA nachträglich disqualifiziert wurde.
Und 23 Jahre jung wird das deutsche Gesicht des Shorttracks, so nannte sie mal die FAZ vor ein paar Jahren. Anna Seidel heißt sie, die beste deutsche Shorttrackerin, die Stand jetzt 3-mal EM-Bronze gewinnen konnte und auch bei Weltcups mehrfach auf dem Podest stand.
Und natürlich auch alles Liebe und alles Gute an die, die wir jetzt nicht benannt haben. Und das wird die Mehrzahl sein. Aber ihr sollt trotzdem ordentlich feiern und ihr müsst heute auch nicht bei diesen Temperaturen joggen gehen. Ach, hebt ein Glas, das ist was für ein Bizeps.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 31. März? Wir sagen es euch jetzt.
Heute vor 24 Jahren übernahm zum Beispiel Martina Hingis die Spitze der Tennis-Weltrangliste mit gerade mal 16 Jahren. Damit wurde sie die jüngste Tennisspielerin aller Zeiten, die als Nummer 1 der WTA geführt wurde.
Und vor 14 Jahren stellte sich Henry Maske nach 10-jähriger Pause noch einmal in den Boxring in der Münchner Olympiahalle. Nämlich da unterlag er mit damals schon 43 Jahren gegen den amtierenden WBA-Weltmeister im Cruisergewicht Virgil Hill. Allerdings nur nach Punkten, aber Maske schrieb trotzdem Boxgeschichte. Schließlich waren die 10 Jahre zwischen den Kämpfen die längste Kampfpause der Geschichte des Boxsports. Im Anschluss erklärte er aber dann tatsächlich seinen und dann auch endgültigen Rücktritt.
Stand jetzt aktuell.
Trainerinnen im Fußball haben generell einen schweren Stand und das soll sich ändern. Darauf hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gestern auf einer Pressekonferenz nochmal explizit hingewiesen. Die PK haben die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID für uns mitgeschnitten, uns das Material zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Beim DFB stelle man sich, so Voss-Tecklenburg, nämlich gerade diese Frage.
Wie kriegen wir noch mehr Frauen, die zum Teil schon eine Lizenz gemacht haben, aber dann eben nicht weitermachen? Wie kriegen wir die dazu, weiterzumachen?
Aber ist da nicht auch der DFB gefordert, hier jetzt etwas zu machen, diese Entwicklung zu forcieren?
Wir handeln sehr intensiv. Aber auch hier ist es wie in vielen Bereichen, es braucht alles auch ein Stück weit Zeit. Das greift alles nicht sofort, aber wir bleiben hartnäckig und freuen uns einfach drauf. Und das, was wir selber tun können, das tun wir.
Und was macht der DFB konkret, um Spielerinnen zu begeistern, als Trainerinnen auch weiterzumachen? Dazu sagte Voss-Tecklenburg das hier.
Eine Maßnahme wird sein, dass wir im kommenden Lehrgang alle Nationalspielerinnen und alle ehemaligen Spielerinnen und Spielerinnen, die B-Lizenz haben, abfragen für einen Lehrgang, den wir mit diesen Spielerinnen durchführen, für die Jugend-Elite-Lizenz. Wir haben da ein großes Interesse aus dem jetzigen Kader. Wir haben aber auch ein großes Interesse von Spielerinnen, die eben nicht mehr aktuell Nationalspielerinnen sind, die ihre Karriere schon beendet haben oder zum Teil eben die B-Lizenz erworben haben. Da wird es dann einen Lehrgangsstart geben und wir werden auch dort anderthalb oder einen Tag immer dann auch im Herbst von unserer Maßnahme, sprich den Montag und vielleicht auch noch den Dienstagvormittag, nutzen, um diesen Lehrgang, diesen Trainerlehrgang für diese Spielerin in unseren Lehrgang zu integrieren. Ich glaube, das ist ein klares Statement für das, was wir tun.
Aber das reiche laut Bundestrainerin natürlich nicht aus. Darüber hinaus müssten auch die Vereine Trainerinnen eine Perspektive bieten. Eine Perspektive, für die es sich auch lohnt, dran zu bleiben an der Trainerausbildung. Und welche Grundbedingungen müssen die Spielerinnen erfüllen, um an diesen von Voss-Tecklenburg erwähnten Lehrgängen des DFB teilnehmen zu können, diese Trainerausbildung weiterzuführen?
Voraussetzung ist eben, dass diese Spielerinnen mindestens 7 Jahre eben Lizenzspielerinnen sind in der Liga. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und alles andere ist weiterhin, was wir schon gesagt haben.
Und kann Martina Voss-Tecklenburg denn auch schon Namen verkünden? Wer ist denn mit dabei? Darf man da schon was verraten?
Nein, die Namen können wir noch nicht benennen, weil das jetzt erst darum geht, dass die Spielerinnen jetzt die letzten Informationen bekommen und dann sagen, ja, wir machen da mit, wir machen da nicht mit. Dann werden wir natürlich sicherlich das auch begleiten und auch nochmal darstellen. Und es soll dann starten mit im Juni mit einem Präsenzlehrgang und dann fortgeführt in unseren Maßnahmen. Und bis Ende des Jahres können dann diese Spielerinnen, das sollen so um die 20 sein, können dann diese Spielerinnen diese Lizenz dann erwerben.
Erwerben? Also nicht käuflich erwerben, oder?
Nein, nicht käuflich. Wir müssen schon was leisten.
Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin der Damen, auf ihrer Pressekonferenz zum Thema mehr Fußballtrainerinnen in Deutschland. Die O-Töne hat uns unser Partner, der Sportinformationsdienst, zur Verfügung gestellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben auch ein paar Tipps für euch.
Zum Beispiel gehen die WM-Qualifikationsspiele natürlich heute weiter. Heute steht neben dem deutschen Spiel unter anderem Österreich-Dänemark auf dem Programm. England gegen Polen ohne den angeschlagenen Robert Lewandowski und Bosnien-Frankreich und auch Spanien-Kosovo.
Im Handball geht's mit dem Achtelfinale der Champions League weiter. Szeged gegen Kiel zum Beispiel.
Und in der BBL gibt's vom 10. Spieltag das Duell Braunschweig gegen Bonn.
In der DEL-Spiel vom 33. Spieltag Köln gegen München, Krefeld gegen Ingolstadt und vom 34. Spieltag die Eisbären Berlin gegen Straubing und Fishtown Penguins gegen die Augsburger Panther.
Und im Volleyball der Frauen, da steigt das Bundesliga-Halbfinale zwischen Dresden und Potsdam.
Tennis wird auch gespielt, die Viertelfinals bei den Miami Open der Damen und der Herren stehen dort auf dem Programm.
Und wir stehen morgen bei euch wieder auf dem Programm mit Stand jetzt. Natürlich nur, wenn ihr eure Daten auch alle gesichert habt und vor allen Dingen eure Abos gesichert habt.
Ja, sehr gerne sind wir dann ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Und in der Zwischenzeit bleibt euch noch der Klick auf das Abonnement. Also abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne auch eine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt, und davon gehen wir ganz stark aus, hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, das ist unser Motto. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus, und ich gebe jetzt nochmal schnell eine Serversicherung in Auftrag.
Ja, ich muss jetzt auch schnell noch meine Festplatte ran und dann, oh Gott, hätte. Gut, dass du es sagst, mein Lieber. Gut, dass du es sagst.
Wir sind ja auch dafür da, den Leuten im Leben zu helfen, nicht nur mit Sportinfos. Ganzheitlich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.